Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mrs. Cooper, um 15 Uhr geht der Rückflug nach L.A. und Sie können sich nicht vorstellen, wie gern ich den nehmen würde.
Eine Frau?
Ja, Ma'am.
Oh gut, ich habe für dich gebetet. Oh, Sheldon.
Was machen die denn hier? Wir wollen uns bei dir entschuldigen.
Erneut.
Und dich nach Hause bringen. Pack schnell deine Sachen, dann können wir aufbrechen. Nein, das ist jetzt mein Zuhause. Dank euch ist meine Karriere zu Ende. Ich werde den Rest meines Lebens in Texas verbringen und versuchen, christliche Fundamentalisten zu lehren.
Pass auf, was du sagst, Charlie. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung.
Die Evolution ist keine Meinung, sondern eine Tatsache.
Und das ist allein deine Meinung.
Ich verzeihe euch, lasst uns fahren.
Da erzähl mir keiner, Gebete wirken nicht.
State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall,
we built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang.
Im Rahmen des Willow Creek Kongresses wurde eine spannende Umfrage gemacht. Man ging in die Stadt und fragte Menschen, warum Menschen nicht an Gott glauben. Der häufigste Grund, der genannt wurde, war Not und Leid in der Welt. Das Spannende an der Umfrage war, dass man Menschen, die sich als Nichtchristen bezeichnet, gefragt hat, warum sie nicht glauben, und Christen, warum sie denken, dass Nichtchristen nicht glauben. Und bei dem ersten Punkt Leid und Not in der Welt war die Meinung noch ziemlich deckungsgleich. Ganz anders beim zweithäufigsten Grund. Nichtchristen sagten, sie glauben nicht an Gott, weil die Wissenschaft bereits alles erklärt. Und da lagen die Christen in ihrer Einschätzung völlig daneben. Ich habe mich gefragt, ist eigentlich wirklich dieser Konflikt, die Frage Glauben oder Wissenschaft, ist das passé? Oder haben Christen einfach aufgehört, auf diese Frage eine Antwort zu geben? Wissenschaft gegen Glaube? Ich glaube, das ist nicht unbedingt unser Problem im 21. Jahrhundert. Die viel spannendere Frage ist ja vielmehr, wo sind die Grenzen? Was kann das eine, was kann das andere und wo grenzen sie sich voneinander ab? Es gibt eine Menge Menschen, die erklären den Zusammenhang von Wissenschaft und Glauben folgendermaßen. Die Wissenschaft kann extrem vieles erklären. Und auf vieles gibt sie Antworten, aber eben nicht auf alles. Und dazwischen bleiben so Lücken. Diese Lücken, sagen sie, ist Gott. Das Problem an dieser Erklärung ist, jedes Mal, wenn die Wissenschaft etwas Neues entdeckt, nimmt sie ein ganz klein bisschen Gott weg. Und jedes Mal, wenn man dann feststellt, dass die Wissenschaft irgendwie nicht recht hatte, dann taucht Gott wieder auf. Und irgendwie entsteht daraus ja ein richtig blödes Spiel, wo sie sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Leider wurde dieses Spiel in den letzten 500 Jahren genau so gespielt. Und wir finden x Beispiele und Beweise in der Geschichte, wo es dieses Ping-Pong hin und her, Gott da oder nicht da, genauso gegeben hat. Ich habe selber mal Bio studiert in Tübingen an der Uni. Und unter unseren Kommilitonen, da gab es so eine gängige Meinung. Man hat immer gesagt, wir brauchen einfach mehr Toleranz. Gemeint war damit Toleranz, man muss einfach den anderen stehen lassen, so wie er ist. Aber Toleranz heißt ja eigentlich, man legt ein genaues Maß fest und entscheidet, wie weit kann man links und rechts davon abweichen, so dass es immer noch funktioniert. Die Frage also jetzt ganz konkret ist, was kann die Wissenschaft, was kann der Glaube liefern? Und wie weit können wir abweichen, sodass es miteinander noch funktionieren kann? Unsere Serie heißt ja Perspektive Ewigkeit. Und letzten Sonntag habe ich sehr viel über mich ganz persönlich und meine Erlebnisse und meine Perspektive erzählt. Aber heute und an den nächsten Sonntagen soll es darum gehen, dass wir in die Bibel reinschauen und uns anschauen, was hat sie zu sagen über Ewigkeit und die Perspektive auf die Ewigkeit. Die Bibel, eine ganze Biografie. 39 Bücher im Alten Testament, 27 Bücher im Neuen Testament spiegeln aus ganz, ganz verschiedenen Sichten und Perspektiven diesen Gott wider. Manche Leute sagen, ja, die Bibel ist wie so ein Handbuch fürs Leben. Und das glaube ich nicht. Sie ist kein Handbuch, sondern sie ist mehr ein Erfahrungsbericht. Menschen berichten, was sie mit diesem Gott erfahren haben. Und die Bibel beginnt mit dem Anfang. 1. Mose 1, Vers 1, da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und interessanterweise ist dieses im Anfang sowohl eine Glaubensaussage als auch schon eine wissenschaftliche Aussage. Die Grenzen von Naturwissenschaft und Glauben treffen in einer Frage ganz zentral aufeinander. Die Frage Evolution oder Schöpfung. Evolution war eigentlich eine Theorie von Charles Darwin, die frecherweise dann durch andere Wissenschaftler zur Lehre ernannt wurden. Darwin hatte die Theorie aufgestellt, dass irgendwann einmal aus etwas entstanden ist und sich das so lange weiterentwickelt hat, bis wir das haben, was wir heute sehen können. Die Lehre behauptet nun, aus einer Ursprungszelle ist alles entstanden, was es heute gibt. Der entscheidende Faktor, ob sich etwas durchsetzt in der Natur, nannte Darwin Survival of the Fittest. Also das am best geeignetste, das kräftigste, das stärkste setzt sich durch. Der Schöpfungsgedanke dagegen beinhaltet auch Zusammenhänge. Und dort heißt es auch, dass sich die Arten weiterentwickelt haben. Aber das Entscheidende ist, der Faktor im Schöpfungsgedanke, dass sich etwas durchsetzt, ist die Zustimmung des Schöpfers. Gott sagt, es ist gut so. Nicht das Stärkere setzt sich durch, sondern das, zu dem der Schöpfer Ja sagt. Im Zusammenhang mit der Evolution steht ganz eng diese Urknalltheorie. Und der Gründer der Urknalltheorie, das war Georges Lemaître, ein Physiker und Theologe, interessanterweise. Er hat festgestellt, dass unser Universum sich ausdehnt. Und das kann man messen, diese Ausdehnung, berechnen und feststellen, wo wir gerade stehen. Wenn man diese Rechnung aber nun umdreht, dann kann man sie zurückverfolgen. Und wenn man das immer weiter rechnet, dann kommt man an einen Anfangspunkt, den sogenannten Urknall. Mathematisch gesehen liegt er bei etwa 13,7 Milliarden Jahren. Die Grenze dieser Theorie ist es, was war vor dem Knall? Ein bekannter Physiker, ein Wissenschaftler hat mal gesagt, am Anfang war nichts und plötzlich explodiert es. Und man muss sich schon die Frage stellen, aus was ist eigentlich alles entstanden? Interessanterweise sagt auch die Urknalltheorie, dass ganz am Anfang, in diesem ersten Moment des Urknalls, schon alles da war, was sich irgendwann mal entwickelt hat. Und die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles, was mal wird. Hier sind sie absolut deckungsgleich. Was dieser Evolutionsgedanke in der Praxis bedeutet, das möchte ich gerne mit euch anschauen. Ich hoffe, dass wir mittlerweile alle wissen, dass die Babys nicht vom Klapperstorch kommen. Samenzelle und Eizelle verschmelzen miteinander. Und in dem Moment, wo sie miteinander verschmelzen, ist alles angelegt, was nachher den kompletten Menschen ausmacht. Wenn man sich im Mikroskop mal diesen Moment anschaut, wenn die zwei Zellen miteinander verschmelzen und dann diese Entwicklungsphasen innerhalb der Embryonalphase, dann sieht man so verschieden, unterschiedlich aussehende Gestalten und am Ende kommt ein 2-Meter-Mensch dabei raus, der heute zu dir spricht. Die Evolution behauptet nun, dass all diese Phasen durch Zufall und durch Mutation entstanden sind. Für mich unglaublich. Die Schöpfungstheorie basiert nicht auf der Lehre einzelner Wissenschaftler. Sie basiert auf einem Bericht und den finden wir am Anfang der Bibel im 1. Mose. Und dort heißt es ganz konkret: Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, nach ihrer Art. In denen ihr Same ist, wiederum nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut ist. Die Bibel beschreibt hier auch etwas von einer Art Mikroevolution. Aus dem Gras entsteht Kraut, aus Kraut entsteht Samen, Pflanzen entwickeln sich weiter. Und genau das ist der Stand, wo auch die Wissenschaft heute steht. Man geht gar nicht mehr unbedingt von dieser Gesamtevolution aus, von einer Zelle bis hin zum Mensch, sondern man sieht diese Entwicklungsstufen. Und genau das sieht der biblische Bericht auch vor. Die Frage ist, wo sind die Grenzen dieses biblischen Berichtes? Die Grenzen des biblischen Berichtes liegen zunächst mal in seiner Sprache. Die Sprache der Bibel ist über 2000 Jahre alt und heute verwendet man definitiv andere Begriffe und man würde diesen Bericht der Bibel heute ganz anders formulieren und andere Begriffe dafür verwenden. Eine weitere Grenze dieses Berichtes liegt in der Kenntnis. Man hat heute so viele verschiedene Kenntnisse gewonnen aus der Wissenschaft, wo man heute einfach sagen würde, man wird zum Beispiel diese Mikroevolutionen anders beschreiben. Spannend ist nur, dass Kenntnis nicht automatisch auch Erkenntnis bedeutet. Der dritte Punkt, wo die Grenze zu sehen ist in dem biblischen Bericht, ist die Intention. Was will der biblische Schreiber sagen? Und was möchte die Evolutionstheorie sagen? Ich denke, genau an dem Punkt liegt das Wichtigste, warum die Frage Schöpfung oder Evolution nicht harmlos ist und warum wir uns das ganz genau anschauen müssen. Sowohl der Schöpfungsgedanke als auch die Evolutionstheorie sind Bekenntnisse. Der Schöpfungsgedanke ist das Bekenntnis, dass alles, was lebt, alles, was existiert, seinen Ursprung in einem kreativen Wesen Gott hat. Und wenn es seinen Ursprung in diesem Wesen hat, dann ist sein letzter Sinn, auch bei diesem Gott zu suchen und bei diesem Gott und in der Gemeinschaft mit ihm zu finden. Dagegen ist die Evolutionstheorie das Bekenntnis, dass wir in allem, was wir sind und was da ist, unabhängig sind. Losgelöst von einem Schöpfergott. Die Evolutionstheorie ist das Bekenntnis, dass das, was am stärksten ist, am Ende überlebt und sich durchsetzt. Und die Konsequenz davon ist fatal. Denn wenn die Evolutionstheorie recht hat, dann bestimmt, ob du stärker bist, wie die Zukunft aussieht. Dann bestimmt das, was sich durchsetzt, was mehr Power hat, was mehr Gewalt hat, die Zukunft nicht nur von uns, sondern auch der nächsten Generation und der nächsten Jahrtausende. Während der Schöpfungsgedanke sagt, dein persönliches Leben, deine Zukunft, deine Perspektive ist abhängig von einem Gott, der dich geschaffen hat und Ja zu dir sagt. Ich glaube, manche Leute machen es sich extrem einfach in dieser Frage. Und man sagt einfach nur, die Evolution beantwortet die Frage, wie wurde geschaffen, und der Schöpfungsbericht sagt, wer hat geschaffen. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Die Bibel sagt durchaus, wer geschaffen hat und auch etwas über das Wie. Im 1. Mose 1, 1 bis 3 wird beschrieben, dass am Anfang nichts war, dass Leere geherrscht hat und der Geist Gottes über dem Chaos schwebte. Und es wird beschrieben, wie Gott Schritt für Schritt geschaffen hat. Gottes Geist ist ein Geist der Ordnung. In der Bibel wird dieses Wort Tohu Wabohu verwendet. Und das meint eigentlich das absolute Chaos. Gottes Geist kam in dieses Chaos hinein und hat Ordnung geschaffen. Das Problem ist, dass seit dem Sündenfall unser ganzes Universum dabei ist, diese Ordnung wieder zu zerstören. Tohu Wabohu stellt sich wieder her. Und ich glaube, das können wir in so vielen Bereichen unseres Lebens entdecken. Ich weiß nicht, ob es prophetisch ist, ob es so eine Zukunftsvision ist oder ob es einfach nur logisch ist. Aber ich behaupte, je weiter wir uns von diesem Schöpfergott entfernen, umso mehr wird in der Natur, in unserer Gesundheit und auch in unserer Psyche Tohu Wabohu wieder Einzug nehmen. Ich glaube, ohne Gott wird diese Welt dem Chaos wieder entgegensteuern. Interessanterweise spricht die Bibel auch von einem Urknall. Am Anfang, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, lebte er mit dem Mensch in Zweisamkeit. Er lebte in einer ganz engen Gemeinschaft mit dem Mensch. Und der Mensch fand genau darin den Sinn seines Lebens und sah darin auch die Perspektive für sich. Doch der Mensch entschied sich, sich gegen Gott aufzulehnen. Er entschied sich, sich unabhängig zu machen von diesem Gott. Und dieser Moment, wo der Mensch sich loslöst von Gott, nennt die Bibel den Urknall unseres Lebens. Von diesem Moment an entwickelten wir Menschen uns weg von unserem Schöpfergott. Die Evolutionstheorie sagt, das Beste, das Stärkste wird sich durchsetzen. Die Bibel sagt, das, wozu Gott Ja sagt, wird sich durchsetzen. Die Frage ist elementar und ich glaube, es ist die Urknallfrage der Bibel. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wer hat mich geschaffen? Bin ich ein Produkt des Zufalls? Oder bin ich, weil jemand Ja zu mir gesagt hat? Lebe ich, weil jemand eine Idee mit mir hatte? Weil jemand einen Plan mit mir hatte? Wenn ich zugestehe, dass dieser Gott mich geschaffen hat, wenn ich ihm zugestehe, dass er das ganze Universum, dass er alles, was existiert, geschaffen hat, dann muss ich ihm auch das Recht zugestehen, dass er bestimmt, was Leben heißt. Dann muss ich ihm zugestehen, dass er bestimmt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Dann muss ich in Moralfragen, in ethischen Fragen, diesem Gott den Vorzug geben. Wenn ich anerkenne, dass dieser Gott mein Schöpfer ist, dann muss ich auch anerkennen, dass er über mein Leben bestimmen darf. Die Frage, ob es einen Schöpfergott gibt oder ob der Zufall mich geschaffen hat, ist die existenzielle Frage des Lebens, die Urknallfrage. Seit dem Sündenfall ist der Mensch dabei, sich von Gott unabhängig zu machen. Aber diese Unabhängigkeit brachte Leid und Elend in die Welt. Und interessanterweise hat sich der Mensch damit den zweithäufigsten Grund, warum er nicht an Gott glaubt, selbst geschaffen. Wie reagiert Gott darauf? Was ist seine Perspektive? Fortsetzung folgt.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.